Wir sind im zweiten Petrusbrief, im Kapitel 2. Auf Praiseland, diesem Sommercamp, haben wir vor 2 Jahren Geocaching gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Da geht es darum, man kriegt so ein kleines GPS-Gerät, also so ein kleines Navi im Prinzip, und da kann man Koordinaten eingeben und dann läuft man an ein bestimmtes Ziel und sucht, das heißt Cache, einfach so einen Teil, wo dann die nächsten Koordinaten draufstehen, wo du als nächstes hinlaufen willst, und hoffentlich, wenn das alles gut klappt, kommst du irgendwann an das Ziel und findest dann dieses Teil, was alle finden wollen. Und das ist trickreich, wenn man sich da vertippt in dem Ding, das haben wir persönlich erlebt, dann bist du ganz woanders, als du eigentlich hin willst. Wenn dich da um eine Zahl verdippst, kannst du völlig verkehrt laufen. Genauso ist es mit deinem Kompass. Wenn du einen Kompass hast, aber der irgendwie nicht richtig funktioniert, sondern verstellt ist, dann läufst du in die falsche Richtung. Und die Sache ist, je weiter du läufst, desto weiter kommst du eigentlich von dem Weg ab, von deinem Ziel ab, wo du eigentlich hin willst. Oder sag mal, du hast eine falsche Karte, du bist wandern, und hast irgendeine alte Karte oder eine falsche Karte, wo die Gletscherspalten falsch eingezeichnet sind. Wenn du Pech hast, kannst du abstürzen. Und wir haben hier eine perfekte, eine wahre, eine genaue Karte für unseren Lebensweg, einen genauen Kompass für unser Leben, einen genauen Maßstab, das Wort Gottes. Psalm 119 heißt es, eine Leuchte für meinen Fuß ist ein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Und wir haben letztes Mal drüber gesprochen, über die Inspiration des Wortes Gottes. Dass Gott Menschen gebraucht hat, in Vers 21, Kapitel 1, die getrieben waren vom Heiligen Geist. Aber nicht nur Gott gebraucht Menschen, sondern auch die andere Seite gebraucht Menschen. Auch der Teufel und seine Freunde. Und so lesen wir im Kapitel 2, im Vers 1, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. 1. Timotheus, Kapitel 4, schreibt Paulus an den Timotheus, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Also Menschen, die inspiriert sind von der anderen Seite. In der Apostelgeschichte Kapitel 20, da trifft sich Paulus mit den Ältesten der Gemeinde in Ephesus und er sagt zu ihnen, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Also hier das Wort Gottes, die Wahrheit ist der beste Schutz vor der Unwahrheit und vor der Lüge. Also Leute, es ist absolut wichtig, dass ihr eure Bibeln kennt, dass ihr bibelfest seid. Und seid wachsam. Im 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 5 wird uns gesagt, prüft alles. Prüft alles, was ihr hört, und das Gute, das, was mit Gottes Wort übereinstimmt, das haltet fest. Prüft alles. Prüft mich. Wer weiß, vielleicht ist letzte Woche was passiert und ich bin irgendwie durchgeknallt und bin zu einem Irrlehrer geworden und erzähle euch irgendwas, was nicht mit der Bibel übereinstimmt. Woher könnt ihr das wissen? Könnte sein, oder? Woher könnt ihr es wissen? Hier, prüft. Prüft und das Gute haltet fest. Ein Freund von mir, der Frank Ippolito aus New Jersey, der hat so einen Spruch geprägt, den ich sehr gut finde, Englisch natürlich. Er hat gesagt, if you can read it, then heed it. Also wenn du es lesen kannst, dann beachte es. If you can't read it, you don't need it. Also wenn du es nicht lesen kannst, dann brauchst du es auch nicht. Das ist ein guter Tipp, ein guter Maßstab. Wenn du es hier in der Bibel lesen kannst, dann lebe es aus, beachte es. Wenn du es nicht lesen kannst, dann lass es hier beim anderen Ohr wieder rausgehen, dann brauchst du es auch nicht wirklich. Es gibt so viele Sonderlehren, die durchs Reich Gottes geistern. Ich meine, jeder, der schon länger als eine Woche lang Christ ist, hat wahrscheinlich schon einiges mitbekommen. Unglaublich, was so über die letzten 20 Jahre, 22 Jahre, die ich jetzt Christ bin, so durch die Christenheit durchgeschwappt ist. Manches ist vielleicht nur etwas komisch, vielleicht eine Ablenkung vom Wesentlichen. Anderes ist wirklich sehr gefährlich. Da gab es zum Beispiel so vor 15, 20 Jahren hier diese Welle, wo es ging um das Lachen im Geist und den Toronto-Segen, wo Leute wirklich total verrückte, komische Dinge getan haben. Oder diese Welle, wo Leute gedacht haben, wir müssen Dämonen aus Christen austreiben oder irgendwie nach Vorfahren Schuld suchen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die das Wohlstandsevangelium verkündigen, die sagen, Jesus ist gestorben, damit du reich sein kannst, materiell reich sein kannst. Und Gottes Wille ist, dass du immer reich bist und gesund bist und immer alles gut geht. Ich weiß nicht, ob die den ersten und den zweiten Petrusbrief gelesen haben, wo es um Verfolgung geht und darum, dass Christen alles verlieren werden. Und dann gibt es diejenigen, die das Wort des Glaubens lehren oder Positives bekennen. Das heißt, wenn du nur die richtigen Formeln aussprichst, im Namen Jesu, und den richtigen Glauben reinwirfst in den Cola-Automaten Jesus, dann muss er dir geben, was immer du willst. Also irgendwie Seiten werden getauscht, du wirst zum Herrn und Gott wird irgendwie zu deinem Diener, um dir deine selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und das sind sehr gefährliche Irrlehren und viele Menschen sind verletzt worden durch diese Dinge und zerstört worden. Und dann gibt es Dinge, die vielleicht nicht ganz so gefährlich sind im Vergleich dazu. Es gab vor einigen Jahren so diese Welle, wo es darum ging, geistliche Landkarten zu zeichnen. Das habe ich irgendwo mal gehört. Wo Leute sagen, oh, da ist irgendeine Statue, da ist irgendeine komische Fratze drauf, also das muss irgendwo dämonisch belastet sein. Und dann zeichnen die diese Dinge auf und haben den Eindruck, sie müssen irgendwelche komischen Rituale dann da vollziehen, um diese geistlichen Verbindungen und negativen Flüsse zu neutralisieren. Das ist Esoterik vom Feinsten übrigens. Schade, dass der Paulus nichts davon gewusst hat, ne? Als er nach Athen ging und wo überall die Götzenaltäre rumstanden. Paulus ist einfach hingegangen, hat das Evangelium verkündigt. Alles andere ist eigentlich Ablenkung vom Wesentlichen. Und dann kann ich mich erinnern, irgendwann ist jemand offensichtlich auf die Idee gekommen, dass es wichtig ist, Gott mit Fahnen anzubeten. Und wir hatten ja vor, was sind 10 Jahren oder wie lange es schon her ist, mal Jugendgottesdienste gemacht in Laumersheim. Das waren mit anderen Gemeinden und da sind plötzlich die Jugendlichen aufgetaucht mit ihren Fahnen und ich fand es eher ablenkend, dass sie dann genau vor dem Overhead stand und man eigentlich nichts lesen konnte, weil die Fahne dazwischen war und wir haben die dann ermutigt, das hinten zu machen und ich glaube, die Regina hat mir damals so ein Ding in die Hand gedrückt, die haben eine ganze Theologie da aus dem Alten Testament sich wild irgendwelche Bibelstellen zusammen gezogen, um zu belegen, dass das jetzt hier die neue Welle ist, was wir alle machen müssen, hier mit Fahnen rumwedeln im Gottesdienst und was das nicht für tiefe geistliche Bedeutung hätte. Und ich habe nichts dagegen eigentlich, wenn jemand mit Fahnen sein Herz Gott ausdrücken möchte. Solange das hinten passiert und niemand abgelenkt wird, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich erinnere mich in der Gemeinde von Jennifers Oma in England, da bekommen die Kinder während der Anbetungszeit immer so Stangen mit so Fähnchen drauf, dass die zu den Liedern dann rumwackeln können und man gibt ihnen was in die Hände, die brauchen ja was. Kann vielleicht eine Hilfe sein für die Kinder, um sich da zu konzentrieren. Also hab kein Problem damit, wenn jemand Gott sein Herz ausdrücken will mit diesen Dingen. Wo es ein Problem wird, ist, wenn die Leute dann so ein bisschen geistlich überheblich werden und denken, boah, jetzt bin ich besonders geistlich und ich habe eine besonders tiefe geistliche Einsicht, weil ich das jetzt mache, dann wird es problematisch. Aber es schwappen so alle möglichen Dinge hier durch die Christenheit und ich frage mich, woher bekommen die Leute diese Einsichten oder diese Dinge? Ich habe von diesen Dingen noch nichts bemerkt. Das letzte Mal, als ich durchs Neue Testament gelesen habe, und ist das nicht wunderbar, wir haben hier echt ein Vorbild, was die Apostel und die inspirierten Apostel, wie sie ihr Christentum, ihre Nachfolge gelebt haben und was sie uns überliefert haben. Ich sehe nicht, dass Jesus Nachfolge in der Bibel irgendwo diese Dinge tun und wie gesagt, if you can't read it, you don't need it. Bin damit eigentlich immer ganz gut gefahren. Macht das zu eurem Maßstab, was Jesus gelehrt hat, was die Apostel vorgelebt haben in der Apostelgeschichte, was sie in den Briefen uns ans Herz gelegt haben. Das ist das, worauf es ankommt. Und das ist Heil. Und können wir all diese komischen Dinge, die so durchschwappen, außen vor lassen. Ich meine, es werden ohne Zweifel irgendwelche neuen Lehren und Praktiken hier durch die Gemeindelandschaft durchwehen. Manche Kreise sind ständig auf der Suche nach irgendwas Neuem und irgendwas Spektakulärem. Aber ich würde sagen, Leute, lasst uns beim Alten bleiben. Beim guten, alten, wahren, heilen Wort Gottes in der Bibel. Wir werden uns heute über falsche Propheten, über falsche Lehrer unterhalten. Nicht unbedingt mein Lieblingsthema. Es ist immer schöner, wenn man über positive Dinge reden kann. Aber die Aufgabe eines Hirten ist auch zu warnen. Und Petrus tut es hier genauso, wie es Paulus getan hat in seinen Briefen. Und er sagt uns, es werden auch falsche Propheten unter dem Volk. Es waren auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Und ich möchte heute das ganze Kapitel 2 mit euch durchmachen. Diesem Thema gewidmet und wir werden nicht zu sehr ins Detail gehen, wir wollen uns einfach eine Liste machen, was über diese falschen Lehrer ausgesagt wird. Vielleicht erster Punkt können wir uns aus der Apostelgeschichte mitnehmen, da hat der Paulus gesagt, sie werden aus eurer eigenen Mitte kommen, aus der Gemeinde heraus. Jesus sprach von Wölfen in Schafspelzen. Also falsche Lehrer kommen nicht in eine Gemeinde mit einer großen Aufschrift ihr Lehrer auf der Stirn. Oder irgendwie, die haben so Hörner. Nee, die geben sich eher geistlich, eher heilig und sie kommen aus der Mitte der Gemeinde heraus. Oft tun sie so, als wären sie besonders geistlich. Hey, wir haben so ein bisschen dieses besondere Etwas an geistlicher Tiefe oder zusätzlicher Einsicht. Und manche von diesen Irrlehrern haben große Gemeinden. Die haben eine große Nachfolgerschar. Zeichen und Wunder passieren da. Und Jesus spricht zu denen, die gesagt haben, Herr, haben wir nicht in deinem Namen diese riesen tollen Dinge getan? Und er sagt, ich habe euch nie gekannt. Also Zeichen und Wunder ist kein Indiz, dass das wirkliches Wirken Gottes ist. Die Leute von Gott inspiriert sind. Auch Größe hat nichts mit Wahrheit zu tun. Aber sie kommen aus der Mitte. Sie sehen erstmal aus wie Brüder und Schwester. Das ist, wie sie sich geben. Besonders geistliche Brüder und Schwester. Also deswegen müssen wir wachsam sein. Und wisst ihr, wie ihr unterscheiden könnt zwischen Schafen und Wölfen in Schafspelzen? Müsst beobachten, was sie essen. Wenn sie Schafe fressen, dann sind es Wölfe. Zweite ist, sie bringen Parteiungen, sie spalten Gemeinden. Haben wir hier im Vers 1 gelesen oder werden wir lesen, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Die meisten falschen Lehrer sind keine Evangelisten. Die versuchen, neue Menschen für Jesus zu gewinnen, Nee, sie kommen in bestehende Gemeinden rein und versuchen dann die Christen dort für sich und ihre Lehre oder ihre Bewegung zu gewinnen. Und es gibt im Reich Gottes dieses ganze Segment, ich nenne es mal der fahrenden Christen, die so nicht ihrer Ortsgemeinde hingegeben sind, sondern die ständig hier auf der Suche sind und am Herumziehen sind nach dem neuesten Schrei im Reich Gottes. Meistens so in der charismatischen Ecke angesiedelt. Und da gab es die Erweckung in Pensacola, in Florida. Die Gemeinde ist mittlerweile bankrott, weil die sind alle weitergezogen. Da gab es dann den Todd Bentley in Lakeland, in Florida. Das ist so ein falscher Lehrer, der sagt, der Heilige Geist spricht zu ihm. Und so Sachen wie, er soll eine alte Frau ins Gesicht schlagen oder er soll einen Typen in den Magen treten. Und seit der Ehebruch begangen hat mit einer Mitarbeiterin, ist sein Stern am Sinken. Und ich bin sicher, der Nächste wird aufstehen, der auch wieder die nächste Sensation hat. Und dann rennt diese fahrende Christenherde dem nächsten Propheten hinterher. Aber sie bringen Spaltung. Und das Dritte, was wir sehen, sie tun es nicht offensichtlich. Die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden. Tun es nicht offensichtlich. Die kommen nicht zu den Ältesten oder zum Pastor und sagen, hey, ältester Pastor, ich habe hier eine Prophetie, eine Erscheinung gehabt von Gott und ich bringe hier eine neue Lehre, die würde ich gerne bei euch vortragen. Ich würde gerne eure Gemeinde spalten. Machen die nicht, sondern es passiert heimlich. So wie Absalom das im Alten Testament getan hat. Sohn von David, der selber König werden wollte, der hat heimlich die Leute beiseite genommen und gesagt, hey, der König David, der wird euch nicht recht sprechen, aber hey, wenn ich König werde, dann würden die Dinge laufen für dich. Und so passiert das eher im Geheimen. Die Leute nehmen so persönlich Menschen zur Seite oder vielleicht passiert es in einem Hauskreis und hey, das, was der Pastor predigt, das ist okay, aber der geht ja nur durch die Bibel mit euch, aber guck mal, hier ist eine neue Offenbarung von Gott. Lies vielleicht mal dieses Buch oder hör dir diese CD an. Und da ist eine neue Welle des Heiligen Geistes. Und hey, wenn du wirklich geistlich sein willst, wenn du wirklich tief sein willst, dann ist das der Weg. Und hey, plötzlich ist dann hier eine Gruppe, die abgekoppelt ist vom Rest des Gemeindeleibs. Und sie folgen einem neuen Weg, einer neuen Leiterschaft. In der Apostelgeschichte hat Paulus auch gesagt, sie versuchen Menschen hinter sich herzuziehen. Und das Vierte, was wir sehen hier, sie verleugnen Jesus, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Sie verleugnen Jesus und seinen Charakter auf die eine oder andere Art und Weise. Dass sie Jesus zu was Geringeren machen, manche verleugnen die Gottheit Jesu. Manche wollen selber kleine Götter sein. Kenneth Copeland hat mal gesagt, hey, wir hätten alle die Welt erlösen können, Jesus war nur irgendwie früher dran. Benny Hinn hat zu einem Punkt in seinem Leben, als ich dann in der Bibelschule war, das war so um 92, 93, vielleicht drum, hat er eine Vision gehabt von Gott, dass Gott 9 Personen hat und nicht nur 3. Irgendwann hat er es wieder widerrufen müssen, weil das offensichtlich zu abgehoben war. Aber sie verleugnen Jesus. Wir sehen hier, indem sie den Gebieter verleugnen. Sie verleugnen Jesus als Herrn. Werden wir später noch sehen, dass sie ein prinzipielles Autoritätsproblem haben. Falsche Lehrer wollen niemanden verantwortlich sein, wollen sich niemanden unterordnen, wollen niemanden in ihr Leben sprechen lassen. Und oft haben sie eine Rechtfertigung, um ein Leben in Sünde zu rechtfertigen. Sie leben ein ausschweifendes Leben, werden wir im Vers 2 lesen. Also, sie verleugnen Jesus mit ihrem Leben in der Art und Weise. In Judas 4 Judasbrief finden wir sehr vieles, was parallel ist mit dem zweiten Petrusbrief eigentlich. Judas, im Vers 4, da steht, gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und Herrn, unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Also sie verkehren die Gnade in Ausschweifung. Sie kommen und sagen, hey, Gott ist gnädig, also lasst uns sündigen. Ist okay, es macht nichts, weil Gott ist ja gnädig, wir haben ja Gnade. Also lasst uns in Sünde leben. Das ist der fünfte Punkt, sie führen ein ausschweifendes Leben auf die eine oder andere Art. Sie schweifen aus über diesen heilen Rahmen Gottes, den er uns gibt in seinem Wort, hinaus. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, sie leben einen zügellosen Lebensstil. Sie leben für das Fleisch, um ein biblisches Wort zu begreifen. Oft ist es Materialismus. Die haben ihre Villen und ihre Jets und sie leben ein luxuriöses Leben. Auf Kosten der Gläubigen natürlich. Oft sind es auch Ausschweifungen im sexuellen Bereich. Siehe den Todd Bentley. Und ein anderes Beispiel, unser Fremdenführer in Israel, als ich mit den britischen Pastoren in Israel war, der hat auch eine Tour von so einem falschen Lehrer mit einem ganz großen Namen aus Amerika geführt und der hat einen Freund von mir, auch einen Pastor, erzählt, dass der eines Abends Frauen bestellt hat. Naja, ausschweifendes Leben. Und im Vers 2 lesen wir, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden will. Das ist das Traurige. Viele folgen ihnen nach. Warum? Na, weil diese Lehre ihnen das sagen, was sie eigentlich hören wollen. Weil sie nicht wirklich Jesus nachfolgen wollen, heiliges Leben leben wollen. Diese falschen Lehrer sprechen normalerweise nicht über Sünde, sondern über Wohlfühl-Christsein. Und hey, vieles fühlt sich ja toll an. Die bringen hier tolle Erfahrungen und Riesentheater, Riesenshow mit. Und sie sagen im Prinzip, du kannst Christ sein, ohne dich zu ändern. Sprechen das Fleisch an. Du kannst Sex außerhalb der Ehe praktizieren. Hey, das schadet deiner Beziehung mit Gott nicht. Scheidung ist okay. Hey, Gott ist Liebe. Und wenn du jemanden findest, den du mehr liebst als deinen Mann oder deine Frau, wer könnte was dagegen sagen? Schrauben den Standard hinunter. Und Jesus ist gekommen, um dich reich zu machen. Sprechen das Fleisch an. 2. Timotheus 4. Es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Also hier haben wir Menschen, die die Wahrheit nicht hören wollen. Die suchen sich Lehrer, die dann einfach das erzählen, was sie hören wollen. Ich meine, wer will nicht reich sein? Und das Traurige ist, die Ungläubigen sehen das und sie lästern über die Christen. Sagen, seht, was die Heuchler tun. Und gibt dann ganze Reportagen über diese Wohlstandsprediger, die dann Steuern hinterzogen haben und was weiß ich was. Und Name Jesu wird verlästert. Schlechtes Zeugnis für Jesus und seine Gemeinde. Weil die ungläubige Welt kann nicht unterscheiden zwischen wahren biblischen Christentum, zwischen wahren Lehrern und ihren Lehrern. Die schmeißen alles in deinen Korb rein. Vers 3. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht von all das Jahr nicht zögert. Und ihr Verderben schlummert nicht. Also der sechste Punkt ist, sie sind habsüchtig. Viele von diesen falschen Lehrern wollen reich werden auf eure Kosten. Und wenn ihr diesen Wohlstandspredigern wie Kenneth Copeland und Kenneth Hagin und wenn ihr hin wirklich zuhört, wenn ihr denen wirklich zuhört, kritisch zuhört mal, dann ist es offensichtlich, dass sie an euer Geld wollen. Und die sagen dann so Dinge wie, wenn du mir einen Dollar gibst, dann wird Gott dir 10 Dollar zurückgeben. Solche Dinge. Und der Herr hat mir gezeigt, es sind 10 Leute da, die 1000 Dollar geben werden. Wo sind die 10? Wir machen nicht weiter, bis die aufstehen und ihre Hand heben. Solche Dinge. Oder wenn du mir deine Gebetsanliegen schickst, aber bitte mit einem Scheck, dann werden wir dafür beten. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus sagt, hey, ich bete für euch, wenn er mich bezahlt dafür. Also offensichtlich, die wollen dann euer Geld. Und wenn da ein Lehrer ist, egal wie groß der Name ist von dem, wenn da einer ständig über Geld redet, vor allem, dass du ihm gibst und über Reichtum und bla bla bla, dann ist ziemlich sicher, dass er ein falscher Lehrer ist. Falsche Lehrer sind Habsüchtige, lesen wir hier, die wollen euch ausnehmen. Und nicht nur sind sie selbst habsüchtig, sie werden auch an eure Habsucht appellieren, um euch dazu zu manipulieren, ihnen Geld zu geben. Sagen, gebt mir, damit ihr von Gott bekommt. Und Leute, das ist nicht die Motivation, warum wir geben wollen. Jeder Christ sollte ein Geber sein. Das sehen wir schon im Alten Testament. Jeder hat einen zehnten Teil seines Einkommens Gott gegeben. Jeder Christ sollte ein Geber sein. Aber wir wollen geben, weil wir Gott lieben. Weil wir ihn ehren wollen. Nicht damit wir selber materiell reich werden. Das ist eine völlig falsche Motivation. Aber wie gesagt, sie sprechen das Fleisch an. Sagen, Leute, wir versprechen euch Wohlstand und der Weg, dass du reich wirst, ist, du gibst mir Geld. Das ist Gottes Weg, um dich reich zu machen. Wenn die das wirklich glauben würden, würden sie dir ihr Geld geben, damit sie reich werden. Aber was tun sie nicht? Und leben ein ausschweifendes Leben. Riesenkomplexe, wilden Jets, Schmuck behangen. Sieht man schon, was sie mit eurem Geld machen. Es wird nicht ins Reich Gottes gesteckt, und um Menschen für Jesus zu erreichen, sondern um selbst im Luxus zu leben. Also guckt lieber mal genauer hin, was für Leute das sind, die euch zu Spenden aufrufen oder zur Unterstützung aufrufen. Sie kaufen euch mit betrügerischen Worten. Sehen wir hier. Oft sind das ganz tolle Redner, ganz tolle Rhetoriker. Die ziehen eine tolle Show ab. Können toll die Gefühle ansprechen und Menschen manipulieren. Aber es ist betrügerisch. Es geht ihnen nicht um die Wahrheit. Es geht ihnen nicht um euer Wohl, sondern es geht ihnen darum, euch auszunutzen und auszunehmen. Vers 3 lesen wir weiter, denen das Gericht von all das Herrn nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Sie werden gerichtet werden. Oft sagen solche Leute, hey, greif den Gesalbten des Herrn nicht an. Gott wird dich richten, wenn du mich irgendwie angreifst. Paulus hatte kein Problem damit, ihr Lehrer beim Namen zu nennen. Und Petrus sagt hier, nee, das Gericht wartet auf sie. Und ich will nicht in ihren Schuhen stecken, wenn sie sich eines Tages vor Gott rechtfertigen müssen. Manche Menschen sagen, Gott ist ein Gott der Liebe und der wird nicht richten, der wird nie jemanden verurteilen. Nee, das stimmt nicht. Gerade weil er uns liebt, wird er richten. Gott hasst Sünde auch, weil sie uns kaputt macht. Und Jesus hat gesagt, wenn jemand einen seiner Geringsten zur Sünde verführt, dann ist es besser, oder es wäre besser für ihn, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden, als vor Gott im Gericht zu stehen. Das sind die Worte von Jesus. Und hier, stell dir vor, jemand würde deine kleine Tochter missbrauchen und dann steht er vor dem Richter und der Richter sagt, naja, ist schon schlimm, ne? Aber ich liebe den Täter, also lasse ich ihn frei. Wie würde es ja gehen dabei? Da ist was falsch an dem Bild, oder? Das ist nicht wahre Liebe. Und Gott ist nicht nur Liebe, sondern Gott ist auch heilig und Gott ist gerecht und er wird Sünde richten. Er wird Verführer richten, ganz besonders auf falsche Lehrer. Wir lesen in der Bibel auch, dass Lehrer ein schwereres Gericht empfangen werden, weil sie Einfluss haben, weil sie Schaden anrichten können. Also das Gericht wartet schon auf sie, und wir sehen jetzt hier vier Beispiele aus der Vergangenheit. Erstes sind rebellische Engel im Vers 4. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finstere Höhlen des Abgrundes hinabstürzt und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, also sie sitzen im Knast sozusagen, warten auf das Gericht, und im Vers 5, zweite Beispiel, die Menschen zur Zeit Noahs. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Und dritte Beispiel, Sodom und Gomorra, diese Städte, die für sexuelle Perversität bekannt waren, für das schamlose Ausleben von Homosexualität. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden, das ist zum Beispiel geschehen, Punkt ist natürlich, wie viel mehr wird er diese falschen Lehrer auch richten? Sind Beispiele, sind Vorbilder, Warnungen für falsche Lehrer und auch für dich und mich, wenn wir in Sünde leben wollen. Gott lässt sich nicht veräppeln. Und ich meine, wir wollen nicht so sein, nicht so leben wie die Irrlehrer. Jeder Christ kann mal auf die Schnauze fallen. Wir werden nicht perfekt sein in dieser Welt. Aber wenn du jemand bist, der bewusst und ständig in Sünde lebt, der weiß, okay, das ist falsch, aber ist mir egal, und du tust nicht Buße und bekennst das nicht und kehrst um, sondern du entscheidest dich immer weiter so zu leben, dann täusch dich nicht. Gott wird dich richten. Aber wir sehen ja auch, Gott macht einen Unterschied zwischen dem Gerechten, der Jesus vertraut und dem nachfolgen will, der eigentlich nicht sündigen will, und dem Ungerechten, der Jesus verleugnet mit seinem Leben und der ein ausschweifendes Leben führen will. Vers 7, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag und Nacht seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken, also dem hat es alles zusammengezogen, wenn er beobachtet hat, was die Leute so gemacht haben. So wird deutlich, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders aber die, welche in der Lust der Befleckung dem Fleisch nachwandeln. Also Gott macht einen Unterschied. Er hat Sodom und Gomorra vernichtet, aber er hat den Lot, der, müssen wir sagen, der nicht mal wirklich supergeistlich war, den hat er gerettet. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders aber die, welche in der Lust der Befleckung dem Fleisch nachwandeln. Also da sehen wir wieder, die sind lustgesteuert. Sind Menschen, die ihre sündigen Impulse ausleben wollen und den freien Lauf lassen wollen. 1. Korinther 6, Vers 9. Da steht, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, lasst ihn enttäuschen. Weder Unzüchtige, Sex außerhalb von Gottes Rahmen der Ehe, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, da geht es um praktizierte Homosexualität, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, Materialisten, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Sag nicht, es ist alles okay, wenn du so lebst. Ich bin ein Christ, ich bin gerettet. Jesus sagt, wenn du so lebst, wenn das dein Herz ist, dann wirst du das Reich Gottes nicht erben. Das ist kein Spiel, das ist todernst. Ich möchte einfach nur drei Punkte aus der Liste herausgreifen, einfach weil es so häufig vorkommt in unserer Kultur und weil es kulturell akzeptiert ist und manchmal sogar unter Christen. Das erste ist Unzucht. Wie viele leben heutzutage vor der Ehe zusammen? Auch Christen, unter Anführungszeichen. Wie viele begehen Ehebruch? Jede zweite Ehe geht kaputt. Meistens ist Ehebruch ein Teil davon, ein Grund dafür. Und das zweite ist Habsüchtige, Materialisten, Menschen, die einfach nur für das Irdische, für das Zeug, für das Geld leben, das ist ihr Höchstes. Und dann das dritte ist Trunkenbolde oder Säufer. Das ist auch so eine Bagatellsünde in der Pfalz. Aber wenn diese Dinge deinen Lebensstil beschreiben, wie das geht um einen Lebensstil, es geht nicht darum, dass jemand mal auf die Nase fällt und es tut ihm leid und er kehrt um, sagt Gott, ich habe Mist gebaut, vergib mir, ich will von jetzt an anders leben. Es geht um einen Lebensstil. Wenn das dein Lebensstil ist und du dich Christ nennst, dann musst du aufwachen. Dann musst du Buße tun, dann musst du umkehren, dann musst du zu Jesus laufen, um seine Gnade, weil deine Seele ist wirklich in Gefahr. Korintherbrief steht weiter, das sind manche von euch gewesen. Diese Dinge sollen der Vergangenheit angehören. Das war die Vergangenheit von uns Christen. Er sagt, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also wollen wir und sollen wir auch anders leben. Jesus ist gekommen, damit wir anders leben können. Also besonders aber die, welche in der Lust der Befleckung dem Fleisch nachwandeln. Das ist ein Kennzeichen. Und das nächste ist, und die Herrschaft verachten, verwegene, eigenmächtige, ich glaube, wir sind jetzt beim Punkt 7, also diese Leute sind respektlos, respektieren nicht irgendwelche Menschen, nicht Leiter, nicht Gott, nicht geistliche Mächte, sind verwegen in diesem Sinn, überheblich, stolz, lassen sich von niemandem zurechtweisen oder von niemandem irgendwas sagen oder in ihr Leben sprechen, sind niemandem verantwortlich. Ich bin Gott allein verantwortlich. Oh, wenn du das hörst von jemandem, dann sei vorsichtig. Sie sind eigenmächtig, das heißt, sie tun, was sie wollen und lassen sich von niemandem reinreden. Sie glauben irgendwie, dass sie über Gottes Wort stehen. Sie erzittern nicht, Herrlichkeiten zu lästern. Wahrscheinlich sind ja himmlische Herrlichkeiten, Engel, dämonische Mächte, geistliche Mächte gemeint. Wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Also selbst die Engel, die so viel mächtiger sind als wir, die gehen respektvoll um mit geistlichen Mächten. Nicht so die falschen Lehrer, die gebieten dem Teufel das und das und da, bla, bla, bla. Vers 12, diese aber wie unvernünftige Tiere von Natur aus zum eingefangen werden und Verderben geschaffen, werden gezüchtet, um geschlachtet zu werden, lästern das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen. Wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Sie werden am Ende keinen Vorteil, keinen Nutzen haben von ihrem fleischlichen Leben. Die Versuchung besteht ja darin, dass die Sünde uns einen Lohn, eine Befriedigung verspricht, aber es ist ein leeres Versprechen, es ist Betrug. Wir werden absolute Loser sein. Im Römerbrief steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Konsequenz davon. Und Gott will uns beschützen davor. Deswegen sagt er das, was er uns sagt. Vers 13 weiter, sie achten sogar die Schwelgerei bei Tage als ein Vergnügen. Also versuchen nicht mal ihre Sünde wirklich zu verstecken, sondern eher es zu rechtfertigen. Schmutz und Schandflecken, die in ihren Betrügereien schwelgen und zusammen mit euch Festessen halten. Wenn wir Judas parallel lesen, dann wissen wir, dass hier wahrscheinlich das gemeinsame Essen als Gemeinde gemeint war. So wie wir einmal im Monat zusammen Mittagessen nach dem Gottesdienst. Christen damals haben zusammen gegessen und haben auch Abendmahl gefeiert in diesem Kontext. Und ihr könnt es im 1. Korinther 11 weiterlesen, wie manche dahingegangen sind zu dem gemeinsamen Essen. Aber der Punkt hier ist, die gehen in die Gemeinde, die falschen Lehrer. Die feiern zusammen Gottesdienst, gemeinsam Abendmahl. Sie geben vor, Jünger Jesu zu sein, aber sie sind Betrüger. Petrus sagt, sie sind Schmutz und Schandflecken auf euren Zusammenkünften. Die passen genauso wenig zur Gemeinschaft der Heiligen, wie ein Schmutzfleck auf ein Festtagskleid passt. Und deswegen, wenn wir so etwas sehen, wenn wir mitkriegen, dass jemand bewusst in Sünde lebt, dann werden wir es konfrontieren als Gemeinde. Das ist Gottes Berufung. Gemeindezucht nennt die Bibel das. Weil wir euch lieb haben, wir sind besorgt um euch. Und wir lieben euch genug, um euch mit der Wahrheit zu konfrontieren. Weil wenn man nur wegschaut und zuschaut, wie jemand sein Leben zerstört, das ist nicht Liebe. Vers 14. Sie haben Augen voll Begierden nach einer Ehebrecherin. Also sie kommen in den Gottesdienst, um die Frauen abzuchecken. Und sie haben Ehebruch und Habsucht in ihren Herzen. Sie haben Augen voll Begier nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie unbefestigte Seelen anlocken. Sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz, Kinder des Fluches. Sie haben ein geübtes Herz in diesen Dingen. Psalm 84 heißt es, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in Gottes, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Gebahnte Wege für Gott. Kontrast dazu, die haben geübte Herzen in ihrer Habsucht und in ihrer Lust. Unser Herz ist wie ein Garten. Wir können da Unkraut oder wir können da Gemüse wachsen lassen. Wir können diese Dinge pflegen. Wir können gute Gewohnheiten einüben oder wir können schlechte Gewohnheiten einüben. Und wenn du an Habsucht gewohnt bist, zum Beispiel, wenn dein Leben sich nur um das Irdische, nur um das Zeug dreht, um das Nehmen, 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 dann musst du umkehren davon, Buße tun. Das ist das, was das Wort Buße tun bedeutet. Und du musst neue Gewohnheiten, gottgefällige Gewohnheiten einüben. Du musst anfangen, zum Beispiel regelmäßig zu geben. Und anfangen, nicht nur selbstsüchtig an dich zu denken und den nächsten Urlaub und das nächste, was du dir kaufen willst, sondern anfangen, an andere zu denken und anderen zu dienen, in andere zu investieren. Und Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Achter Punkt, den wir hier sehen, ist, sie locken unbefestigte Seelen an. Also normalerweise gehen diese falschen Lehrer nicht zu den bibelfesten, gestandenen Gläubigen, sondern eher zu den Neubekehrten, zu den Ungefestigten. Kann man beobachten, die sind hinter denen her. Vers 15. Sie sind abgeirrt, dass sie den geraden Weg verlassen haben und sind nachgefolgt dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung der eigenen Gesetzlosigkeit empfing, ein stummes Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Bileam war dieser schräge Vogel im Alten Testament. War ein Prophet, aber er war habsüchtig. Er war sogar gewillt, das Volk Gottes zu verfluchen, um Geld zu verdienen. Alles tun für Geld. Falsche Lehrer sind bereit, das Wort Gottes und Kinder Gottes zu missbrauchen, um sich selbst zu bereichern. Und Bileam wurde von seinem eigenen Esel zurechtgewiesen. Könnt ihr selber nachlesen, die Geschichte. Na, der neunte Punkt ist, diese falschen Propheten oder Lehrer halten natürlich nicht das, was sie versprechen. Und sie lassen dann viele Menschen enttäuscht zurück. Und leider sind die oft nicht nur von dem falschen Lehrer enttäuscht, sondern oft auch von Gott. Und ich kenne solche Leute. Also zum Beispiel, wenn diese Wohlstandsprediger kommen und sagen, ja, Gottes Plan ist, dich reich zu machen. Ich habe mal mit wem unterhalten und der ist nicht reich, aber sagt, ich warte auf meinen Segen. Ich warte darauf, dass ich reich werde. Und ich habe gesagt, ja, was wenn nicht? Was machst du dann? Wirst du Gott weiter nachfolgen, wenn er dich nicht reich macht? Was, wenn du krank wirst und Gott dich nicht heilt? Was machst du dann? Aber so diese Wohlstandslehrer predigen was, was nicht in der Bibel steht. Ist nicht biblisch. Verdrehen Bibelstellen. Sagen, Jesus ist dafür gestorben, um dich reich zu machen und dass du nie krank bist. Das stimmt nicht. Jesus ist gekommen, um uns von der Sünde zu heilen, von der Entfremdung von Gott zu heilen. Aber wir haben keine Verheißung, dass wir nie krank sein werden. Lest die Briefe. Mitarbeiter von Paulus persönlich hat er krank zurückgelassen. Er selber war krank. Wahrscheinlich. Ist uns nicht verheißen, dass wir alle reich werden materiell. Geistlich ja, aber nicht materiell. Ich meine, preis dem Herrn, schön ist es, wenn Gott uns segnet mit materiellen Dingen. Aber dann wollen wir nicht wie diese falschen Lehrer das in Luxus ausleben, sondern wir wollen das, was Gott uns anvertraut hat, wieder investieren in das Reich Gottes und um anderen zu dienen, um andere zu segnen, Reich Gottes zu bauen. Aber der Punkt hier ist, die bauen eine Erwartungshaltung auf, eine Erwartung, und was, wenn die nicht erfüllt wird? Sie wird nicht erfüllt. Was, wenn du krank wirst? Was, wenn du nicht reich wirst? Weißt du was, diese falschen Lehrer sind dann nicht da für dich in deiner Not. Sondern wenn du an den Punkt kommst, wo sie dich nicht mehr weiter melken können, dann lassen die dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Und so der Standardspruch ist dann, ja, du hast genug Glauben. Du bist selber schuld, dass du nicht reich bist oder dass du nicht geheilt bist, weil du hast nicht genug Glauben. Und das ist geistlicher Missbrauch nochmal eine obendrauf. Und dann bleiben Menschen kaputt und verletzt zurück. Menschen, die enttäuscht waren von diesen falschen Lehrern, oft aber auch von Gott, weil sie den Eindruck haben, Gott ist nicht zu seinem Wort gestanden. Gott hat mich vergessen. Ich habe versagt, mein Glaube ist nicht groß genug, ich gefall Gott nicht. Ist Humbug natürlich, aber das ist, was denen jahrelang eingetrichtert worden ist von diesen Lehrern und sind betrogen worden. Und brauchen dann oft Jahre, um da wieder geheilt zu werden von diesem geistlichen Missbrauch. Petrus hat zwei Wortbilder hier für die Unzuverlässigkeit dieser Irrlehrer. Zuerst sagt er in Vers 17, diese sind Brunnen ohne Wasser. Wasser war im Nahen Osten oder ist noch immer im Nahen Osten ein sehr kostbares Gut. Manche sagen, dass die nächsten Kriege dort geführt werden um Wasser. Und so stell dir jetzt einen Durstigen vor, einen durstigen Wanderer, der hier durch die Wüste wandert und dann findet er endlich einen Brunnen und er lässt seinen Eimer an dem Seil in den Brunnen runter und es macht Klonk statt Platsch. Da ist kein Wasser drinnen. Mann, was für eine Enttäuschung. Sieht äußerlich aus wie ein Brunnen, aber es ist kein Wasser drinnen. Das zweite Bild, was er gebraucht hier, und Nebel oder Wolken vom Sturmwind getrieben. Stellt euch wieder einen Bauer vor, in so einem trockenen Land. Und dann sieht er endlich Wolken am Himmel und er sagt, oh, es riecht nach Regen, endlich Regen. Und dann kommt der Wind und bläst die Wolken weg. Und es gibt keinen Regen. Was für eine Enttäuschung. Und Petrus sagt, so sind diese falschen Lehrer. Sie und ihre Lehren halten nicht das, was sie versprechen. Sie versprechen Wohlstand und Gesundheit und ein tieferes geistiges Leben und sie wühlen die Emotionen auf mit geschliffenen Predigten, aber es ist nichts dahinter. Sie sind Betrüger, sie sind Lügner, sie sind Brunnen ohne Wasser. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Er hat in Johannes 7 gesagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieser aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und in der Offenbarung 22 lesen wir, der Geist und die Braut, die Gemeinde, sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dass das Jesus spendet. Und er gibt es uns umsonst. Nicht wie diese falschen Lehrer. Er gibt umsonst. Jesus wird dich nie enttäuschen in alle Ewigkeit. Lasst euch nie von einem einfachen Glauben, von einem einfachen Vertrauen auf Jesus Christus abbringen. Nicht von Irrlehrern, nicht von der betrügerischen Sünde, die uns mit leeren Versprechungen übers Ohr hauen. Jesus wird uns nie enttäuschen. Er ist das lebendige Wasser, dem unser Herz sich sehnt. Vers 17 weiter, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbewahrt wie der Gericht. Denn sie führen stolze, nichtige Reden, sind gute Rhetoriker, sind stolz. Und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Also sie sind gute Rhetoriker, sagen, folgt mir nach, folgt meiner Lehre nach, und in dieser Lehre ist keine Rede vom Kreuz oder von Selbstverleugnung, sondern sagen, hey, du kannst deine Habsucht und deine sexuellen Fantasien oder was immer für sündige Fantasien du hast, du kannst es ausleben. Meine Lehre, die macht dich frei, das zu tun, was du willst. Und sie versprechen Freiheit, Freiheit auch von Gottes Geboten, das wird irgendwie umgebogen. Und dann haben wir hier junge Christen, die sich gerade zu Jesus bekehrt haben, gerade von der Lüge zur Wahrheit gefunden haben. Und Vers 19, sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Also sie führen sie wieder in die Sklaverei der Sünde. Sünde versklavt. Sklaverei von Habsucht. Ein Habsüchtiger will immer mehr, 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 mehr und ist nie zufrieden. Immer mehr. Ein Sexsüchtiger, Pornografiesüchtiger, immer mehr. Es befriedigt nie. Immer mehr, immer mehr. Und ein Drogensüchtiger, ein Alkoholsüchtiger kommen an den Punkt, sie brauchen immer mehr, immer mehr und können ohne dem nicht leben. Aber es macht irgendwann keinen Spaß mehr, wie die ursprüngliche Versprechung war, sondern es ist Sklaverei. Kannst ohne diesem Drogenzeug nicht mehr leben. Oder ein Ehrsüchtiger braucht immer mehr, immer mehr, immer mehr Anerkennung. Und wenn er sie nicht kriegt, dann wird er depressiv und so abhängig von dem, was Menschen denken. Es ist betrügerisch. Versprechen Freiheit. Aber in Wahrheit sind es Leute, die so sind, als wenn man einem Fisch sagen würde, spring aus dem Wasser. Hey, dann bist du frei, lass dich nicht begrenzen von dem Wasser, spring raus. Das ist das Größte, das ist das Tollste, was es gibt. Aber was passiert? Der Tod wartet. Es ist nicht heil für einen Fisch außerhalb des Wassers zu leben. Und es ist nicht heil für einen Menschen außerhalb von Gottes Rahmen, von seinem heilen Wort zu leben. Jesus macht uns wirklich frei. Er macht uns frei von uns selbst, von dieser Selbstsucht. Das ist das größte Gefängnis, was es gibt. Und die Sklaverei der Sünde zerstört. Und seine Gebote, die engen uns nicht ein, die zeigen uns ein heiles Leben, ein freies Leben. Wir werden frei von diesen zerstörerischen Lebensstilen. Wir haben die Freiheit, Nein zu sagen zu sündigen Impulsen. Freiheit, anders zu leben, heil zu leben. Freiheit zu lieben, das ist wahre Freiheit. Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Vers 20, denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste, wenn sie wieder zurückgehen in ihr altes, sündiges Leben, das sie gelebt haben, bevor sie zu Jesus gefunden haben. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht gekannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Warum wäre es besser, es gar nicht gekannt zu haben? Weil erstens, wenn du zurückgehst in die Welt, nachdem du von Jesus geschmeckt hast, wirst du nie wieder glücklich sein. Nie wieder zufrieden sein. Und zweitens, wenn du dein Herz verhärtest und stolz bist und getäuscht bist und je öfter du das tust, desto härter wird dein Herz und desto schwieriger wird es, umzukehren. Und manche Menschen kommen an diesen Punkt, wo sie wirklich nicht mehr Buße tun können. Und dritte ist, mit Offenbarung, mit Wissen kommt Verantwortung. Es wartet ein schweres Gericht. Jemand, der bewusst sündigt oder bewusst in Sünde lebt, ist eigentlich schlimmer dran als jemand, der die Wahrheit nie gehört hat und deshalb nicht anders kennt. Vers 22, zum Abschluss wieder zwei sehr eindrückliche Wortbilder. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei. Erste Bild ist von einem Hund. Und ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir bald Mittagessen werden. Aber vielleicht habt ihr das schon beobachtet. Ein Hund, der irgendwas Schlechtes oder Giftiges gegessen hat, der recycelt das. Und dann geht es ihm besser und dann isst er das aufgewärmte Gift wieder. Sehr eindrückliches Bild. Ich möchte euch nicht damit zum Mittagessen schicken, deswegen haben wir noch ein zweites Bild. Und die gewaschene Sau kehrt wieder um zum Wälzen im Kot. Wisst ihr, ein Schwein war im Alten Testament ein unreines Tier, war nicht koscher. Du kannst ein Schwein baden, du kannst es einparfümieren, du kannst ihm ein Smoking anziehen. Aber es wird bei der nächsten Gelegenheit, wird dieses Schwein wieder zurück sein und sich im Dreck wälzen. Weil es fühlt sich wohl im Dreck. Das ist sein Metier. Und der Punkt hier ist, wenn ein Christ, und wir können das nicht beurteilen, waren das Christen, die wirklich von Jesus abgefallen sind oder waren die nie wirklich bekehrt, aber wenn jemand, der sich Christ nennt, zurückgeht in den Dreck der Welt, in ein Leben mit Sünde, dann muss er sehr ernsthaft sein Herz prüfen. Das mag eine Offenbarung sein, wo du wirklich geistig stehst. Ein Christ, der gegen die Sünde kämpft, der genießt es nicht. Ein Schaf wälzt sich eigentlich nicht gern im Dreck. Also wenn du in Sünde lebst und dich miserabel fühlst dabei, dann kehr um. Jesus liebt dich und er wartet auf dich wie der Vater auf den verlorenen Sohn. Aber wenn du jemand bist, der so sich im Dreck wälzt, bildlich gesprochen, und der sich dabei wohlfühlt, ist wahrscheinlich eine Offenbarung, dass du nicht wirklich Christ bist, egal ob du in die Gemeinde läufst oder nicht. Dann musst du dich bekehren. Dann bist du wahrscheinlich ein Schwein und kein Schaf. Jesus liebt dich. Und er ist gestorben, um dich von deiner Schuld zu befreien. Um dich frei zu machen, ein anderes Leben zu leben, ein heiles Leben zu leben. Lauf zu ihm. Lass dich retten von ihm. Weihnachten, Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Für dich persönlich. Nicht abstrakt für die Sünden der Welt, sondern für dich persönlich. Er will dich retten in eine Beziehung mit Gott. in ein heiles Leben. Also Leute, es gibt falsche Lehrer, also lasst uns alles prüfen, was wir hören und das Gute festhalten. Und lasst uns nicht nur die Lehre prüfen, sondern lasst uns auch das Leben anschauen. Wie leben die, die uns irgendwas lehren? Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und der beste Schutz ist das Wort. Leute, kennt das Wort Gottes. Lest in der Bibel, studiert die Bibel. Wisst, was Gott euch sagt. Dann wird nicht irgendjemand kommen können mit irgendeiner neuen Idee,